Wir lesen Matthäus 27 ab Vers 26. Dann ließ er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Rohrstab in die Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spieen ihn an, nahmen den Rohrstab und schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und sie führten ihn weg, um ihn zu kreuzigen. Zunächst mal bis dahin. Wir haben letztes Mal gesehen, wie der Jesus hier vor Pontius Pilatus schließlich verurteilt wurde zum Kreuzestod. Aber wir haben gesehen, dass Pontius Pilatus eben noch einen Versuch wagte, wie er sich seiner Verantwortung in dieser Angelegenheit entziehen könnte. Und zwar immer auf das Passafest hin hat die römische Besatzungsmacht einen Kriminellen begnadigt. Und zwar begnadigt ohne Begnadigungsgrund. Wirklich einen, der es nicht verdient hat, begnadigt zu werden, wurde begnadigt. Und da machte Pontius Pilatus, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, den Vorschlag, entweder könnte das jüdische Volk wählen, dass Barabbas, ein Mörder, freikommt, oder dass Jesus von Nazareth freikommt. Und die Masse, die da bei Pontius Pilatus stand, übrigens, wie wir noch sehen werden, außerhalb des Prätoriums, das sich heute am Jaffa-Tor befindet. Außerhalb des Prätoriums, sie wollten nämlich nicht ins Prätorium hineingehen. Wir werden gleich noch sehen, warum. Und er hat den Vorschlag gemacht, wen wollt ihr, Barabbas oder Jesus? Und die Masse wählte Barabbas, einen Mörder. Und der Kontrast war ja sehr eindrücklich, was wir letztes Mal gesehen haben. Barabbas heißt auf Deutsch Sohn des, nein, das wäre Barnabas, Sohn des Trostes, aber Barabba, Sohn des Vaters, genau. Und der Jesus wird ja in 1. Johannes, im 2. Johannesbrief, diesem kurzen Brief, wird er genannt, der Sohn des Vaters. Der Ausdruck kommt sonst nie vor. Sohn Gottes, aber der Sohn des Vaters. Ein ganz besonders kostbarer Ausdruck für den ewigen Sohn, der in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater war, ewig seine Freude war, sein Herz erfüllte. Also sie konnten wählen zwischen dem Sohn des Vaters aus dem 2. Johannesbrief oder dem Sohn des Vaters, einem Mörder. Und die Masse sagt, wir wollen Barabbas frei haben. Und dann haben wir gelesen, Vers 26, dann ließ er ihnen Barabbas frei. Und nun wurde das schreckliche Todesurteil gegen Herrn Jesus ausgeführt, und zwar in Phasen. Jesus aber ließ er geißeln. Das wird so kurz und knapp beschrieben. Und das ist ganz typisch, wenn wir die Evangelien lesen, dass die Leiden des Herrn Jesus werden nicht in allen Details, eben in allen Details beschrieben. Und zwar sollen dadurch eben nicht falsche Gefühle bei uns geweckt werden. Wir staunen, wie der Geist Gottes die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, inspiriert hat, alles in einer Art und Weise zu beschreiben, dass es eben Kindern erzählt werden kann, Kleinkindern, größeren Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und bis ins hohe Alter. Aber würden alle Details dieser Grausamkeit gewissermaßen ausgeschlachtet werden, das kann sehr verletzend wirken. Und das wollte der Geist Gottes nicht. Und es ist ja auch erstaunlich, der Herr Jesus wird in den Evangelien beschrieben, aber nie so, dass wir uns eine Vorstellung machen könnten, wie er wirklich ausgesehen hat. Das wird auch nicht gesagt. Und das hat auch seinen Grund, dass wir sollen uns, wenn wir an den Herrn Jesus denken, an seine Leiden denken, an sein Leben, wenn wir ihn im Gebet bitten, wenn wir ihn anbeten, dann sollen wir nicht irgendwie ein Gesicht vor Augen haben, das eben eigentlich nur das Produkt ist von Fantasie oder von Kinderbibeln, die unangemessen eben den Herrn darstellen und etwas einprägen oder von teuren Kinokassenschlagern. Ja? Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Aber wir sollen den Herrn Jesus so kennen, wie die Schrift ihn uns zeigt. Und da wird eben auch nicht aufs Detail der Leiden eingegangen. Aber natürlich, wenn es hier heißt, Jesus ließ er geißeln, das Hintergrundwissen, das dürfen wir natürlich haben. Und das bedeutet, diese Geißelung, die ein speziell brutaler Soldat der römischen Legionen ausführte, die beinhaltete also einen Stab, an dem befestigt lange Lederriemen und üblicherweise an den Enden der Lederriemen Widerhaken oder spitze, zum Beispiel metallene Teilchen. Und es war so, dass eben der ganze Rücken aufgerissen wurde. Und es ist in Psalm 100, kann ich kurz aufschlagen, in den Stufenliedern haben wir eine prophetische Beschreibung der Geißelung des Herrn. Psalm 129. Christian, kannst du lesen? Dann muss ich lesen, also das geht jetzt technisch nicht. Also, 129, Vers 3. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, lang gezogen ihre Furchen. Das ist auch wieder in einer Art und Weise beschrieben, die zwar über das Detail hinausgeht, Jesus aber ließ er geißeln, aber auch wieder in einer poetischen Sprache. Und poetische Sprache ist auch eine gewisse Abfederung. Und es ist wirklich so, wenn man zum Beispiel noch Bilder zu Gesicht bekommt von Sklaven in der Zeit, der Sklavenzeit in den USA, nach Geißelungen. Der Rücken sah aus wie ein Acker mit Furchen. Das ist so eindrücklich hier ausgedrückt. Und es ist zu sagen, viele Kriminelle, die damals von den römischen Machthabern gegeißelt wurden, die starben noch vor der Kreuzigung. Allein an der Geißelung. Einfach damit man sich bewusst ist, welche Leiden das konkret bedeuteten. Aber der Herr hat weitergelebt. Also er ließ ihn geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Er hat also das Todesurteil hiermit gefällt. Und dann kommt die nächste Phase, Vers 27. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Jetzt ist klar, das war also alles außerhalb des Prätoriums geschehen. Und es ist ja so, es gibt heute noch Überreste von dem Prätorium. Wenn man in der Altstadt von Jerusalem beim Jaffa-Tor steht, da gibt es da das Jerusalem-Stadt-Museum. Ein fantastisches Museum, das die ganze Geschichte Jerusalems sehr eindrücklich präsentiert. Und in diesem Stadtmuseum sieht man noch die Grundmauern von dem Prätorium von Pontius Pilatus, das ja ursprünglich der Palast war von Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Aber es war eben so, 6 nach Christus haben die Römer die Familie Herodes aus dem Palast hinausgejagt und sie haben Judäa in eine politische Einheit umgewandelt, die unter einem Prokurator oder einem Landpfleger stand. Und da musste die Familie von Herodes musste weichen. Die gingen dann in den sogenannten Makkabäerpalast. Der befand sich in dem heutigen jüdischen Quartier der Altstadt, und zwar gerade dort bei dem großen Innenplatz vor der Churva-Synagoge, und zwar unter der Bank, da in einer Ecke, mit dem Geldautomaten. Man muss dort übrigens keine Prozent abgeben bei diesem Automaten, das speziell. Dort war der Palast der Makkabäer, der dann eben von der Herodes-Familie übernommen wurde. Aber da war also der Jesus da bei dem Prätorium draußen und man hat eine Stelle festgestellt, die man auffassen könnte als einstiger Zugang ins Prätorium. Und da muss man also aus der Altstadt hinausgehen, durchs Jaffa-Tor, runter der Altstadtmauer entlang, man extra deswegen dorthin gegangen. Und da kann man sich also dort vorstellen, da stand die ganze Volksmenge. Und der Jesus vor ihnen und das Urteil wurde gefällt. Und dann haben die Soldaten den Herrn Jesus hineingenommen in das Prätorium hinein, in diesen Palastbezirk. Und wir lesen, sie versammelten um ihn die ganze Schar. Jetzt, was versteht man unter Schar, wenn man als deutscher Leser die Bibel liest? Was stellt ihr vor? Und stellt ihr euch vor unter dem Wort Schar? Eine Menge von, sagen wir mal schätzungsweise, paar hundert. Ich hätte jetzt aufgrund des Wortes im Deutschen Schar, hätte ich jetzt, ja, doch viele. Also es ist effektiv im Griechischen das Wort, das bedeuten kann eine Kohorte. Also das Wort Speira kann eine Kohorte bedeuten, das ist ein Zehntel einer Legion, das wären 600 Mann. Aber wir wissen, in der Burg Antonia, das war diese Burg, die auf einem Felsen stand, gerade in der Ecke, in der Nordwestecke des Tempelplatzes. Da, wo heute das Ravanima-Minarett steht, das steht genau in der Aussparung, dort, wo die Treppe hinaufführte vom Tempelplatz hinauf in die Burg Antonia. Dort in der Burg Antonia war die militärische Besatzungsmacht in Jerusalem untergebracht. Das waren 600 Soldaten. Man kann heute noch die Wasserversorgung dort bewundern für diese 600 Soldaten. Also das war eine Kohorte unter der Leitung von einem Chiliarchen. Das ist ein Offizier über 1000 Soldaten. Das Wort sagt Tausendschaftsführer. Chiliarchen, aber da war er nicht über 1000, sondern über 600. Nun sind wir aber eben nicht in der Burg Antonia, sondern wir sind im Prätorium beim Jaffa-Tor. Und da wird die Schar versammelt, die ganze Schar. So, Spera kann bedeuten eine Kohorte, also 600 Mann, aber es kann auch entsprechen dem lateinischen Wort Manipulus. Und Manipulus, das ist eine Einheit von 200 Mann. Ja, das ist klar, dass nicht die ganze Kohorte, die in Jerusalem stationiert war, jetzt beim Prätorium war, sondern eben ein Kontingent davon, aber das heißt die ganze Schar, 200 Mann. 200 Soldaten stehen da. Aber jetzt muss ich noch etwas nachholen. Ich habe gesagt, jetzt wird schon mal klar, das Ganze hat stattgefunden bis zur Verurteilung außerhalb des Prätoriums und dann die Misshandlung im Prätorium. Warum gingen die nicht rein? Was war der Grund? Sie wären unrein geworden oder sie hatten Angst, unrein zu werden. Woher haben wir die Information? Wir können zusammenarbeiten. Schlagen wir doch auf das Johannesevangelium. So ergänzen sich die vier Evangelien zu einem Ganzen. Und zwar lesen wir in Johannes 18, Vers 28 folgendes. Sie führen nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht in das Prätorium hinein, um sie nicht zu verunreinigen, sondern das Passa essen zu können. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Und so weiter. Dann kommt eben das ganze Zwiegespräch der Menge, der Ankläger mit Pilatus. Aber jetzt kriegt man vielleicht nochmals ein Problem. Hier heißt es, die wollten also nicht hineingehen ins Prätorium, wie gesagt wurde, um sich nicht zu verunreinigen, nicht wahr? Wenn sie da in ein heidnisches Gebäude gehen würden, wo sie irgendwie mit kultisch unreinen Dingen hätten in Berührung kommen können. Und dann wäre das Ritualbad wieder annulliert gewesen und man hätte das ganze Prozedere wieder anfangen müssen. Aber hier wird gesagt, sie sollten nicht verunreinigt werden, dass sie das Passa essen können. Aber das Passa war ja gerade vorbei, am Vorabend. Und da gibt es eben Leute, die sagen, ja, da sieht man, die Evangelisten, die haben ein Durcheinander gehabt. Also der Kalender in den synoptischen, ich glaube, das sind dann Leute, die gerne gescheit reden, der Zeitplan in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, ist anders als der in Johannes. Widersprechen sich. Die Synoptiker, das sind also die drei Evangelien, die ganz viele Geschichten gemeinsam berichten, im Gegensatz zu Johannes, der sehr viel eigenes Sondermaterial berichtet. Also die synoptischen Evangelien, die meinen, das Passa sei gewesen am Vorabend vor der Kreuzigung, aber bei Johannes ist das Passa erst am Abend nach der Kreuzigung. Was macht man dann? Ja gut, es gibt dann Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich hat Jesus mit seinen Jüngern, ich sage jetzt nicht der Herr Jesus, sondern ich zitiere gewissermaßen. Wahrscheinlich hat Jesus mit seinen Jüngern das Passa zeitlich vorverschoben. Und das eigentliche Passa wäre aber gewesen einen Tag später. Geht das?
Das Friedensopfer wurde doch nach dem Passa auch Passa genannt, am ersten Tag nach dem Passa.
Ja, also jetzt gibst du schon die Lösung. Ich wollte eigentlich über einen kleinen Weg zur Lösung hingehen. Das ist schon gut. Du gehst gerade aufs Zentrum, klar. Also, es ist so, dass das Wort Pessach auf Hebräisch bedeutet nicht nur das Lamm, das am Abend 15. Nisan, der Tag beginnt mit dem Abend, gegessen werden sollte, sondern der Ausdruck Pessach wurde auch verwendet im Hebräischen damals für das Friedensopfer, das Priester in der Passawoche aßen. Das war also das konnte ein Rind sein, so wie das eben auch in 5. Mose 16 von einem Passa gesprochen wird, Rind. Und da muss man sich fragen, ja, wie geht das? Das war doch immer ein Passa. Lamm, das war das überhaupt ein Rind. Das ist eben das Passa Friedensopfer für die Priester. Und diese führenden Priester, die ja an der Spitze dieser Volksmenge war, die Anklagten, die wollten eben nicht ins Prätorium, damit sie noch das Passa Friedensopfer essen könnten. Also nichts von Verwirrung bei den Evangelisten, sondern die drücken sich eben so aus, wie es wirklich war. Das ist authentisch. Aber das ist ja immer ein Problem, wenn Leute, die 2000 Jahre später leben, meinen, sie wüssten es besser als diese Augenzeugen. Das ist ein echtes Problem, überhaupt bei den liberalen Theologen, dass die nach 2000 Jahren meinen, sie wüssten so vieles besser als die Zeugen damals. Das ist ein Hochmut. Ist es auch. Ist ein Hochmut. Aber eben, wir haben auch nach 2000 Jahren immer noch die Möglichkeit, eben indem wir auch die archäologischen Überreste zu Rate ziehen, dann auch die rabbinische Literatur beiziehen und einfach alles, was wir an Informationen verfügbar haben können. Und dann finden wir das raus, aha, Passa, Friedensopfer. Ja, und darum wollten sie also nicht hineingehen. Und darum hat dieser ganze Prozess bis zur Urteilsverkündigung außerhalb, vor dem Prätorium stattgefunden. Und jetzt geht es eben um diese Misshandlung im Prätorium. Der Jesus wurde hier in Vers 28, wir gehen zurück, Matthäus 27, wurde entkleidet, zogen ihn aus, wenn man sich das überlegt. Er ist der wahre Sohn des Vaters, der ewige Sohn Gottes. Gott, der Sohn, der Mensch geworden ist. Und jetzt gibt es hier Menschen, die wagen es, ihn einfach seine Kleider auszuziehen. Gewaltsam. Und sie ziehen ihm einen scharlachroten Mantel um. Die römischen Soldaten pflegten solche roten Mäntel zu tragen. Da hat also ein Soldat seinen Soldatenmantel zur Verfügung gestellt, um eben diese Verspottung durchzuführen. Damit wollten sie ihm gewissermaßen ein königliches Kleid, also symbolisch, ein Soldatenmantel war kein königliches Kleid, eben der war rot, aber das sollte erinnern an einen scharlachroten Mantel. Vielleicht müssen wir erklären, was ist Scharlach für eine Farbe damals? Blutrot, ja. Und wie stellt man diese Farbe Blutrot her, wenn man eben Scharlach, man kann ja auch sagen, anstatt Scharlach kann man sagen Karmesinrot. Da kommen wir schon über das Wort Karmesin, dem Ursprung näher. Wie hat man diese teure Farbe hergestellt für königliche Kleider? Die Karmesin, nicht Schnecken, wir kommen noch auf Schnecken zu sprechen. Nicht Schnecken, sondern die Würmer der Karmesin, der Kermes-Schildlaus. Und die legt ihre Eier ab, nicht auf irgendwelche Bäume, sondern auf... Wie? Nein?
Kakteen.
Auf die, nein, nicht Kakteen. Auf die Kermes-Schildlaus legt ihre Eier ab auf Kermes-Eichen. Das ist eine Eichenart. Sie ist kleiner als unsere Steineiche, die so markant in der Landschaft allein stehen kann. Auf dem Karmel findet man ganze Wälderlandschaft mit einer Eiche neben der anderen. Aber es sind Kermes-Eichen. Dort werden die Eier abgelegt, die entwickeln sich zu Würmern. Und diese Würmer werden im Mörser zerstampft. Und daraus entsteht diese leuchtende, blutrote Farbe. Und Könige trugen also solche Kleider oder auch eben steinreiche Fürsten. Aber in anderen Evangelien, zum Beispiel im Markus-Evangelium, da wird dieser Soldatenmantel genannt ein Purpurmantel. Wir können da ganz kurz aufschlagen. Aber es ist ein Vergleich, nicht wahr? Dieser Mantel war nicht ein Purpurmantel, sondern war rot. Er war nicht ein Scharlachmantel, sondern er war einfach rot wie ein Scharlachmantel. Und Markus vergleicht ihn mit einem Purpurmantel. Wir können kurz aufschlagen in Markus. Vers 16. Die Soldaten aber führen ihn in den Hof hinein. Das ist das Prätorium. Und sie rufen die ganze Schar, wieder eben diesen Manipulus, zusammen. Und sie legen ihm einen Purpurmantel an. Ja, das ist auch ein Königskleid, aber das stellt man nicht hier aus den Würmern der Kermesschilden aus, sondern Purpurmantel, Peter, stellt man hier aus einer... Ja, und zwar die Purpurschnecke aus dem Mittelmeer. Und pro Purpurschnecke kriegt man, wenn man die am richtigen Ort eindrückt, kriegt man einen kleinen durchsichtigen Tropfen. Und je nachdem, ob man dann diese Flüssigkeit dem Licht aussetzt, dem Sonnenlicht oder nicht, kriegt man zwei Varianten, blauen Purpur oder roten Purpur. Aber beides ist wirklich unglaublich teuer. Es gibt eine Firma in Deutschland, eine GmbH, die verkauft ein Gramm blauen Purpur für über 2000 Euro. Ja, jetzt versteht man, warum nur wirklich Reiche so herumlaufen konnten. Und nun, im Matthäus-Evangelium wird der Jesus als König dargestellt, mit dem Akzent, dass er König ist. Und hier wird eben der Soldatenmantel verglichen mit einem scharlachroten Mantel. In Markus-Evangelium wird im Kontrast dazu der Herr Jesus vorgestellt als Diener, der aber am Schluss, weil er sich so tief erniedrigt hat, erhöht wird, und das findet man in den Evangelien nur im Markus-Evangelium. Da wird er erhöht auf den Thron Gottes im Himmel und ist Herrscher. Und dort eben vergleicht Markus das Soldatenkleid mit einem Purpurmantel. Und das sind ja beides Farben aus der Stiftshütte. Ich war zum Beispiel die Eingangsvorhänge der Stiftshütte, die alle auf den Messias hinwiesen, haben ja vier verschiedene Farben. Weiß, das spricht von seiner Sündlosigkeit und Reinheit. Dann eben weiter blauen Purpur, das weist darauf hin, dass er vom Himmel her kam. Die Farbe des Himmels, blauer Purpur. Und das wird ganz besonders im Johannesevangelium betont. Er ist der Sohn Gottes aus dem Himmel. Und eben im Lukasevangelium, dort wird betont seine Reinheit. Das Weiß weist darauf hin. Und interessant, gerade im Lukasevangelium wird ja erklärt, dass nach einer ersten Prozessphase bei Pilatus, Nicht wahr? Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Da wurde er zu Herodes Antipas geschickt, in den Makkabäerpalast. Und diese Zwischenphase wird nur im Lukas-Evangelium erzählt. Und das hat ja nicht zum Ziel geführt. Der Herr Jesus hat nicht gesprochen vor Herodes Antipas. Und dann hat Herodes Antipas ihn verspotten lassen, indem er ihm müssen wir das nachholen, damit wir nicht nur Karmesin und Purpurmantel, sondern noch die Toga Candida haben. Lukas 23. Ich lese ab Vers 11, also in diesem Zwischenprozess im heutigen jüdischen Quartier, 23,11, als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Dieses glänzende Gewand, das glänzend meint hier ein leuchtendes Weiß. Im Römischen Reich trug ein Anwärter auf ein politisches Amt, trug eine weiße Kleidung, eine weiße Toga, genannt lateinisch Toga Candida. Und von daher kommt unser Wort Kandidat. Ein Kandidat ist ja ein Anwärter auf eine bestimmte Position. Und im Römischen Reich trug man eben ein weißes Kleid als Anwärter auf ein politisches Amt. Und damit wollte eben Herodes Antipas, der Fürfürst aus Galiläa, der da auf Besuch war in Jerusalem, wollte den Herrn Jesus verspotten. Seht, der möchte gern König sein über die Juden. Ist es natürlich nicht und wird es auch nie werden. So hat er ihn verspottet. Aber im Lukas-Evangelium wird der Herr Jesus ganz speziell beschrieben als der vollkommene, sündlose Mensch. Der Mensch wirklich nach Gottes Gedanken. Der Gott verherrlicht in allem, was er tut und spricht. Und darum passt das mit dem weißen Kleid so gut. Also genau wie der Karmesinmantel passt eben zu dem König der Juden, Matthäus. Und dann das Markus-Evangelium, der Knecht, der zum König wird mit dem Purpur. Mantel und eben Lukas, der vollkommene Mensch, das weiß. Und Johannes dann seine Beschreibung stellt dar, den Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist. Ja, und es gibt jetzt aber noch einen besonderen Grund, warum es so wichtig ist, dass Matthäus dieses Soldatenkleid mit einem scharlachroten Mantel vergleicht. Übrigens, noch bevor ich das beantworte, man könnte ja sagen, aber Scharlachrot ist ja nicht dasselbe wie Purpurrot. Ja, weil Purpurrot, es gibt da verschiedene Abstufungen, wie das rauskommt mit der Purpurschnecke. Aber das geht, je nachdem, so mit den Farbtönen bis Blau ins Violette hinein. Das ist ja nicht dasselbe wie dieses leuchtende Scharlachrot, das wirklich sehr genau der Farbe unseres Blutes aus den Arterien entspricht. Nun, es ist so, dieser Prozess vor Pilatus war ja um wie viel Uhr? Ja, um 6 Uhr morgens. Pilatus war schon angezogen und bereit. Das war ja in der Nacht, in dieser wilden, turbulenten Nacht. Da wurde ja alles schon eingeleitet im Zusammenhang mit diesen Pseudo-Prozessen, die wir gesehen haben. Eine Phase im Haus des führenden Priesters Annas, hohen Priester Annas, dann bei Kaiaphas und dann bei Sonnenaufgang im Sanhedrin. Und dann schnell wurde er zu Pilatus gebracht. Ja, um 6 Uhr morgens. Und wenn die Sonne aufgeht, das ist ein ganz besonderes Licht. Wenn man spazieren geht in der Altstadt von Jerusalem, früh am Morgen, der Kalkstein, typisch für die Häuser dort, wird dann erleuchtet, der bekommt so etwas Goldenes. Aber eben diese aufgehende Sonne, da wird noch viel vom Licht ausgefiltert. Und ich habe den Versuch selber gesehen, wenn man Purpurrot und Karmesin nebeneinander stellt, man kann das sehr deutlich unterscheiden, ist nicht das gleiche Rot. Aber wenn man dann einen Lichtfilter darüber legt, der also gewisses noch ausfiltert, so wie das ist beim Morgenlicht, das eben noch nicht die volle Erhellung bedeutet, man kann die beiden Farben nicht mehr unterscheiden. Ja, und darum konnte Matthäus eben die Ähnlichkeit dieses Soldatenmantels mit einem Scharlachkleid so beschreiben und Markus die Ähnlichkeit mit einem Purpurkleid. Aber dass eben gerade in Matthäus das Scharlachrot so wichtig ist, wir haben diesen schrecklichen Satz letztes Mal betrachtet. Matthäus 27, Vers 25. Die Volksmenge vor Pilatus, da vor dem Prätorium. Und man muss betonen, das war nicht das ganze jüdische Volk. Aber die Volksmenge, die dort war und sich von diesen Führern dort hat aufpeitschen lassen gegen den Herrn Jesus, die sagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das war eine Selbstverfluchung. Eine schreckliche Selbstverfluchung. Das heißt, wir nehmen die Verantwortung voll auf uns, wenn das Blut dieses Mannes vergossen wird. Aber dieser Mann war der König Israels, der Messias, der Sohn Gottes, Gott, der Mensch geworden war. Schrecklich. Aber nun beschreibt Matthäus, wie der Herr Jesus leidet und schließlich ans Kreuz geht. Und er leidet für unsere Sünden. Und schon Jesaja 53 sagt, Gott spricht dort im Zusammenhang in diesem Kapitel über den leidenden Messias, sagt Gott, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das heißt, der Herr Jesus starb da, wie wir das noch sehen werden, am Kreuz, auch im Blick auf die ganze Welt, aber auch gerade für das Volk Israel. Und gerade auch im Blick auf die, die vor Pilatus geschrien haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und wir haben das aber letztes Mal angeschaut, darum wiederhole ich das nicht mehr, nur noch erwähnen. Wir haben Jesaja 1 gelesen, wenn eure Sünden blutrot sind, wie Scharlach heißt es, wie Karmesin, sie sollen weiß werden wie Schnee. Und dieser scharlachrote Mantel erinnert uns daran, dass der Herr Jesus diesen Leidensweg ging, um sogar diese Blutschuld, die Blutschuld an irgendeinem Menschen ist etwas ganz Schreckliches, aber die Blutschuld an dem Sohn Gottes, an dem menschgewordenen Sohn Gottes, dass er sogar die sühnen kann. Und darum hat der Herr Jesus, wie das in Lukas 23 steht, gebetet, eines dieser sieben Worte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ganz interessant, in Apostelgeschichte 3, da predigt ja Petrus zur Volksmenge in Jerusalem und er sagt, eure Führer haben in Unwissenheit gehandelt und sie haben einen Mörder gebeten, aber den Fürsten des Lebens haben sie verleugnet und damit der Kreuzigung übergeben. Und er sagt, die haben in Unwissenheit gehandelt. Und damit wird klar gemacht, das war eben nicht bei allen so wie bei diesen Pharisäern in Matthäus 12, wo der Jesus spricht über die unvergebbare Sünde, der Lästerung des Geistes. Dort geht es darum, dass Pharisäer dort in vollem Bewusstsein, dass der Herr Jesus wirklich der Messias ist und dass dieses Wunderwerk dort von dem im Judentum klar war, niemand kann einen stummen Besessenen heilen, als nur der Messias. Nur Gott. Sie haben gesagt, das ist vom Teufel. Aber das war eine bewusste und definitive Verwerfung des Herrn Jesus. Und dann sagt der Herr Jesus, es gibt in Ewigkeit keine Vergebung. Weil einen anderen Weg als über den Herrn Jesus gibt es nicht. Und darum ist es so verhängnisvoll. Und oft Kinder Gottes lesen das und denken, ich habe da eben mal so einen Gedanken gehabt und es tut mir zwar leid, aber jetzt bin ich für ewig verworfen. Nein, hat gar nichts damit zu tun. Da geht es um Menschen, die haben den Herrn Jesus definitiv verworfen und damit ihre Gnadenzeit wurde beendet. Aber jeder, der Buße tut über seine Sünden und zu dem Herrn Jesus kommt, wird immer angenommen. Der Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Angst, abgelehnt zu werden, die muss man nie haben, wenn man zu dem Herrn Jesus kommt. Es ist eine Katastrophe, wenn man nicht zu ihm kommt. Aber wer kommt, wird angenommen werden und es gibt Vergebung. Und sogar Vergebung für solche, die sich an dem Sohn Gottes vergriffen haben. Das ist so gewaltig. Und man möchte ja sagen, aber diese führenden Priester, die haben ja auch gewusst, das ist der Messias. Und trotzdem waren sie blind. Und Petrus sagt, eure Obersten haben in Unwissenheit gehandelt. Und das bedeutet, dass eben dieses Gebet für sie galt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich war auch ein Kind Gottes, kann sich sagen, aber ich habe doch genau gewusst, dass das falsch ist und ich habe es trotzdem gemacht. Und trotzdem war es eine Verblendung. Und es gibt eben Vergebung, sogar im Fall von diesen Führern. Und wenn man liest in Apostelgeschichte 2, 3, wie da immer mehr Juden zum Glauben kamen, bis es eben Tausende waren, wie viele von diesen führenden Priestern haben eben zum Teil auch Buße getan und Vergebung bekommen. Warum? Der langen Rede kurzer Sinn, weil der Herr Jesus eben sein Blut gegeben hat. Der Mann im scharlachroten Mantel ging ans Kreuz, um auch diese Schuld zu sühnen. Das wird uns hier so eindringlich vor Augen und vor Herzen gemalt. Gut, machen wir Pause, 20 Minuten.